Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und damit es nachher nicht in Vergessenheit gerät und wir die volle Aufmerksamkeit haben, wollte ich Ihnen kurz das Wort geben.
Vielen Dank. Ich darf mich heute von Ihnen als ein Sprecher des Bundesinnenministeriums verabschieden. Ich bin dankbar, dass ich Ihr Gast sein durfte. Ich weiß, dass ich nicht immer alle Ihre Fragen zur vollsten Zufriedenheit beantwortet habe. Aber ich habe hier immer einen sehr fairen und professionellen Umgang miteinander erlebt. Hier zu sitzen, mich Ihren Fragen zu stellen und mich auch darauf vorzubereiten, hat mich auf jeden Fall bereichert, beruflich wie persönlich. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen der anderen Ressorts und die gute Zusammenarbeit hier und außerhalb der REC-PK. Vor allen Dingen möchte ich mich aber bei meinen Kolleginnen und Kollegen im BMI bedanken für ihr Vertrauen, vor allen Dingen hier in der REC-PK, die vielen tollen Kolleginnen und Kollegen und ihre großartige, hoch engagierte Arbeit vertreten zu dürfen, war mir, und das sage ich ganz bewusst, immer eine Ehre. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich denke, wir werden uns bald wiedersehen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich nicht heute auch für Ihre Fragen zur Verfügung stehe. Aber nochmal vielen Dank, vor allen Dingen auch an den Vorstand.
Dann gebe ich den Dank zurück. Wir wissen auch, dass das eine durchaus anstrengende Veranstaltung hier für die Sprecherinnen und Sprecher sein kann. Dankeschön dafür, aber Sie sind tatsächlich noch nicht entlassen. Insofern, also wenn es Fragen an das Innenministerium gibt, stehen Sie auch weiter zur Verfügung. Dann gibt es hier vom Podium keine aktuellen Mitteilungen. Insofern steigen wir in die Fragen ein. Ich habe ein bisschen gesammelt. Wir haben mehrere Themen, aber ich sehe jetzt keine, die als erstes auf der Tagesordnung stehen müsste. Insofern hatten wir fangen wir an auf der rechten Seite, Frau Kornmeier.
Dann direkt eine Frage an das BMI oder auch das Auswärtige Amt. Und zwar wollte ich nachfragen, ob es stimmt, dass heute 28 Afghanen nach dem Bundesaufnahmeprogramm einreisen konnten, die ihre Visa einklagen mussten.
Also ich kann Ihnen bestätigen, dass heute Personen aus Afghanistan nach Deutschland einreisen werden. Es liegen rechtskräftige Gerichtsbeschlüsse vor, die die Bundesrepublik Deutschland verpflichten, die Einreise der heute in Hannover ankommenden afghanischen Staatsangehörigen zu ermöglichen. Alle diese Personen, das möchte ich noch mal klar betonen, haben die Sicherheitsüberprüfung und das Aufnahmeverfahren vollständig durchlaufen. Sie werden in den nächsten in Kürze in Hannover eintreffen. Zur genauen Zahl der Personen würde ich mich dann äußern, wenn sie tatsächlich auf deutschem Boden sind.
Eine Nachfrage noch. Wie viele Gerichtsbeschlüsse hat es denn zwischenzeitlich gegeben und wie viele Klagen bzw. Eilverfahren laufen da noch? Und ist die Idee, dass jetzt nur noch Menschen kommen können, die tatsächlich auch das Visum eingeklagt haben?
Also wir haben uns ja, oder ich selber habe mich auch hier mehrfach geäußert, es geht darum, dass wir Verpflichtungen haben, die Vorgängerregierung eingegangen ist. Die Menschen, die in Pakistan warten, die afghanischen Staatsangehörigen, werden jetzt eine Prüfung durchlaufen, die zunächst vorsieht, zu überprüfen, ob es eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage gibt. Wenn das der Fall ist, folgen das Aufnahmeverfahren und die Sicherheitsüberprüfung. Und wenn all diese Schritte erfolgreich durchlaufen sind, dann wird den Personen auch die Einreise nach Deutschland ermöglicht. Das ist der Stand. Für die Personen, die jetzt eingereist sind, liegen eben rechtskräftige Gerichtsbeschlüsse vor. Das ist der Grund, warum sie jetzt einreisen.
Aber heißt das dann, also diese Prüfung, ist die bei Ihnen erst dann abgeschlossen, wenn ein Gericht Sie dazu verpflichtet hat? Oder ist das...
Nein, die Prüfungen sind dann abgeschlossen, wenn sie vor Ort in Islamabad abgeschlossen worden sind.
Herr Rinke dazu.
Entschuldigung. Herr Amsen, vielleicht können Sie uns noch einen zahlenmäßigen Überblick verschaffen, wie viele Personen denn jetzt noch für wie viele Personen Gerichtsverfahren anstehen, wie weit sie bei ihren Sicherheitsüberprüfungen sind.
Also es gilt weiterhin, dass der ganz überwiegende Teil der Personen, die in Pakistan warten, also afghanische Staatsangehörige, die in Pakistan warten, noch nicht alle Schritte dieser des Aufnahmeverfahrens und der Sicherheitsüberprüfung durchlaufen hat. Die Sicherheitsüberprüfungen selbst sind vor kurzem wieder angelaufen. Dazu sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden auch in Pakistan vor Ort in Islamabad, um diese Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Ich kann Ihnen hier keinen Zeithorizont nennen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen dort mit Hochdruck arbeiten, aber eben auch mit der erforderlichen Gründlichkeit. Den Sachstand der anhängigen Gerichtsverfahren zu diesem Punkt habe ich nicht dabei, den würde ich gerne nachreichen.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen ans AA dazu? Was ist eigentlich mit den Personen, die nach Afghanistan zurückkehren mussten, wo sich die Bundesregierung bemüht, die wieder nach Pakistan zu bringen? Ist man da erfolgreich? Gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen?
Ich kann vielleicht...
Ich kann vielleicht auch zu der Frage der anhängigen Gerichtsverfahren noch kurz beitragen, um das zu sagen. Derzeit sind gegen die Bundesregierung, vertreten durch das Auswärtige Amt, ca. 110 Eilverfahren anhängig. Ist allerdings wichtig zu wissen, dass das immer eine Momentaufnahme ist. Also diese Zahlen können sich schnell ändern. Dem Auswärtigen Amt liegen derzeit ungefähr 90 Eilentscheidungen des Verwaltungsgerichts Berlin vor. Jetzt zu Ihrer Frage, dort oder was die abgeschobenen Personen angeht, die in Afghanistan sind. Die Bundesregierung unternimmt ja derzeit weitere Maßnahmen, um den Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Programm zu verbessern. Dazu wurden bestehende Schutzmaßnahmen optimiert und die Schutzbriefe, die für Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgestellt werden, fortgesetzt. Die abgeschobenen Personen vor Ort, also in Afghanistan, befinden sich weiterhin in der Betreuung der Bundesregierung dort, wo diese gewünscht ist, und das umfasst sowohl die Unterbringung als auch die Versorgung der Personen. Das Ziel bleibt natürlich nach wie vor die Wiedereinreise der abgeschobenen Personen mit gültiger Aufnahmezusage nach Pakistan und dass es zu keinen weiteren Verhaftungen kommt. Ansonsten kann ich Ihnen aber keinen neuen weiteren Stand im Vergleich zu den Ausführungen der Vorwochen mitteilen.
Herr Sterne?
Ja, ich wollte auch noch mal ganz kurz nachfragen, Herr Harmsen. In dem Fall derjenigen, die jetzt einreisen, war aus Sicht des BMI dort das Verfahren bereits abgeschlossen, ja oder nein?
Wie ich sagte, haben die Personen alle erforderlichen Schritte von Aufnahmeverfahren und Sicherheitsüberprüfung durchlaufen, bevor sie dann heute nach Deutschland eingereist sind oder nach Deutschland einreisen werden.
Ich habe es aber richtig verstanden, dass es diejenigen sind, die vorher ein Gerichtsverfahren durchgeführt haben, oder habe ich das gerade falsch verstanden?
Auch das ist richtig.
Dann müssen Sie mir das jetzt nochmal erklären. Also alle erforderlichen Schritte waren durchlaufen und trotzdem war ein Gerichtsbeschluss notwendig, um die Bundesregierung dazu zu verpflichten, diese Afghanen einreisen zu lassen?
Also die Personen sind alle erforderlichen Schritte dieser Verfahren durchlaufen. Sie reisen jetzt ein, weil es einen Gerichtsbeschluss gibt, der uns dazu verpflichtet.
Das heißt aber, wenn ich das noch mal kurz nachfragen darf, das heißt, selbst wenn alle erforderlichen Schritte durchlaufen sind, heißt das noch nicht, dass Sie dann eine Einreise gestatten an der Stelle?
Ich habe dem, was ich hier heute gesagt habe und was wir in den letzten Wochen gesagt haben, nichts hinzuzufügen.
Herr Menn?
Andere Frage, also hat sich erledigt.
Achso, dann Frau Gerhäuser.
Eine Frage ans BMI und eine ans AA, bitte. Herr Harmsen, inwieweit fühlt sich denn das BMI auch denjenigen verpflichtet, die jetzt eben nach Afghanistan abgeschoben wurden und die aber die Voraussetzungen erfüllen?
Also auch dazu haben wir uns ja hier in den vergangenen Wochen und auch da hat sich auch der Bundesinnenminister vielfach geäußert. Die Personen, die abgeschoben worden sind, zu denen gibt es einen Kontakt. Es gibt hochrangige Kontakte zur pakistanischen Regierung, dass die Personen, die sich in Pakistan befinden und in einem Aufnahmeprogramm der Bundesrepublik Deutschland sich befinden, dass die nicht abgeschoben werden. Im Übrigen hat sich mein Kollege aus dem Auswärtigen Amt ja gerade dazu geäußert. Wichtig ist nochmal, wir prüfen bei allen, die die Aufnahmezusagen aus der vergangenen Legislaturperiode hatten, ob es rechtsverbindliche Aufnahmezusagen sind. Und dann schließen sich die weiteren Schritte des Aufnahmeverfahrens und der Sicherheitsüberprüfung an.
Dann hätte ich noch eine Nachfrage an Herrn Hinterseher. Wie beziffern Sie denn jetzt die Zahl der nach Afghanistan Abgeschobenen? Das läuft ja seit Mitte August. leider, und ist ja dann im September auch noch mal vorgekommen, dass Menschen abgeschoben wurden aus Pakistan. Was ist der aktuelle Stand?
Ich glaube, den aktuellen Stand müsste ich Ihnen nachreichen. Aber tatsächlich ist es ja nicht zu einer Wiedereinreise gekommen bisher aus Afghanistan. Insofern ist der Stand der alte, den wir hier mitgeteilt hatten. Ich würde die Kolleginnen und Kollegen aber bitten, den gleich noch mal nachzureichen bzw. zu beziffern.
Und was ist denn dann Ihre Erklärung dafür, dass es nicht zur Wiedereinreise gekommen ist?
Naja, wir stehen mit der pakistanischen Seite in einem konstruktiven Austausch. Das Ziel bleibt, dass wir diese Wiedereinreise ermöglichen. Aber weiterhin aus vertraulichen Gesprächen kann ich Ihnen ansonsten keine Angaben hier machen.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Jung?
Herr Hamz, also verstehe ich das richtig, dass Afghanen, die jetzt noch in Pakistan sind, nur eine Chance haben, nach Deutschland einreisen zu können, wie die Menschen heute, wenn sie das per Gerichtsbeschluss durchsetzen lassen? Obwohl Nein. sie alle erforderlichen Schritte bereits gegangen sind?
Nein.
Sondern? Weil heute haben Sie uns ja gesagt, heute waren das alles Menschen, die per Gerichtsbeschluss das durchsetzen lassen.
Das gilt für die Personen heute, das gilt aber nicht grundsätzlich.
Das heißt, wenn wir nächstes Mal, wird ja wahrscheinlich immer wieder passieren, dann müsste nach Ihrer Logik ja, müssen Menschen dabei sein, die ohne Gerichtsbeschluss einreisen.
Wie Sie das, was ich gerade gesagt habe, interpretieren, ist Ihre Sache. Und wenn Sie das als diese Logik bezeichnen, dann nehme ich das zur Kenntnis.
Herr Steiner und Herr Jessen, und dann gehen wir zu einem neuen Thema.
Ist es? Jetzt, genau, danke. Herr Hamsen, nur noch mal ganz kurz als Verständnisfrage. Was für einen Status haben die Menschen denn dann in Deutschland, wenn sie dann jetzt hier heute dann in Hannover angekommen sind? Also ist das ein Duldungsstatus oder?
Die Personen, die im Rahmen dieser Aufnahmeprogramme aufgenommen werden, erhalten erstmal einen Aufenthaltstitel, der zunächst begrenzt ist auf bis zu 3 Jahre, der dann in der Folge aber auch verlängert werden kann.
Herr Jessen?
Besteht innerhalb der Bundesregierung eine gemeinsame Definition des Begriffs rechtsverbindlich? Und wer wäre in der Lage, uns die Eckpunkte oder Kernpunkte dieser Rechtsverbindlichkeit verbindlich mitzuteilen?
Also ich kann da gerne darauf antworten. Wir haben uns ja hier in der Vergangenheit mehrfach dazu geäußert. Die Frage lautet, ob die verschiedenen Formen der Zusagen, die in den verschiedenen Aufnahmeprogrammen dort gegeben worden sind, ob die rechtsverbindlich sind nach den jeweiligen Kriterien, die für solche Zusagen, insbesondere nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, gelten.
Ja, eben, das ist der Punkt. Wir hören von Ihnen immer wieder, es gäbe zwar Zusagen, aber ob die rechtsverbindlich seien, das werde immer noch geprüft. Mich interessiert von daher wirklich, welches sind auch für uns nachvollziehbare, anwendbare Kriterien, die eine Rechtsverbindlichkeit feststellen. Der Hinweis nur aufs Verwaltungsverfahrensgesetz, das finde ich dann nicht hinreichend.
Es geht um die Voraussetzung eines rechtsverbindlichen Verwaltungsakts nach, ich müsste den Paragraphen auswendig wissen, ich meine Paragraph 37 Verwaltungsverfahrensgesetz.
Dann Herr Wilb, neues Thema.
Ja, neues Thema, vielen Dank. Frage an das BMAS, Thema Sozialbetrug. Die Ministerin hatte sich ja vor 2 Tagen, glaube ich, selbst mal dazu geäußert, hat von kriminellen Machenschaften gesprochen. Wir haben da gestern gedreht, viele Protagonisten gefunden, die sich regelrecht lustig machen über die Jobcenter, weil es so einfach sei, neben regulären Jobs noch Leistungen vom Jobcenter abzugreifen. Frage, warum wird es denen so leicht gemacht? Können Sie das nicht besser kontrollieren und wie denken Sie, künftig konkret dagegen vorzugehen?
Wir haben ja am Montag schon mal kurz darüber gesprochen. Ich kann mich da eigentlich nur wiederholen. Die Ministerin hat sich vielfach ganz klar und deutlich positioniert und jetzt auch einen härteren Kampf gegen Leistungsmissbrauch angekündigt, zuletzt erst diese Woche. Sie sagte auch immer wieder, und das ist vielleicht dann nochmal die Antwort auf Ihre Frage direkt, ein zentraler Punkt ist ein besserer Datenaustausch zwischen Bund, Ländern und Kommunen, also vor allen Dingen zwischen Ausländerbehörden, Jobcentern und Sicherheitsbehörden, hier besonders mit dem Zoll. Damit soll dann auch der bandenmäßige Leistungsmissbrauch bekämpft werden. Ein hartes Vorgehen dabei gegen den Sozialleistungsbetrug ist der Ministerin extrem wichtig und sie ist auch mit dem Kanzler in Austausch dazu. Damit ist auch nicht nur das BMAS befasst, das betrifft mehrere Ressorts. Ich meine, bei der Migrationsverwaltung, bei der Digitalisierung ist es zum Beispiel das BMI. Wenn Sie von Schwarzarbeitbekämpfung sprechen, ist es das BMF.
Eine Nachfrage, wenn Sie erlauben. Gibt es da Größenordnungen? Können Sie uns damit Zahlen versorgen? Wie viele Mittel da im Jahr abfließen, die nicht abfließen sollten?
Es gibt Zahlen, die sind aber, wie das natürlich bei Missbrauchsfällen ist, wahrscheinlich mit einer hohen Dunkelziffer behaftet. Deswegen sind die ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Also wir haben Zahlen von den die als gemeinsame Einrichtung organisierten Jobcenter. Da wurde im Jahr 2024 von bandenmäßigem Leistungsmissbrauch in 421 Fällen gesprochen. Aber wie gesagt, die Dunkelziffer ist da wahrscheinlich höher.
Weitere Fragen dazu? Dann Herr Rinke, neues Thema.
Ja, das Thema Ukraine und die Äußerung des US-Präsidenten. Herr Cornelius, vielleicht könnten Sie uns bitte sagen, wie der Kanzler und wie Sie die Äußerungen des US-Präsidenten zur Ukraine einschätzen. Sind ja etwas widersprüchlich. Einerseits sagt er, die Ukraine könne alle Gebiete zurückerobern, hat die Ukraine sehr gepriesen. Andererseits vermittelt er den Eindruck, dass es eigentlich jetzt Sache der Europäer sei, zu helfen. Also welche dieser Interpretationen teilen Sie?
Wir haben die sehr ausführlichen Äußerungen des amerikanischen Präsidenten sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen. Sie sind in ihrer Grundintonierung entsprechen sie den politischen Zielen der Bundesregierung, die ja seit Wochen und Monaten darauf hinwirkt, dass der Druck des Westens auf den Aggressor Russland hoch bleibt und zunimmt. Ziel ist es, Russland in diesem Krieg als Aggressor zu isolieren und auch zu Verhandlungen zu bewegen. Der Weg in Richtung eines Friedens wird momentan von allen eingeschlagen, nur nicht von Wladimir Putin. Deswegen sind wir der festen Überzeugung, dass Revanchismus, Provokation und Feindseligkeiten da weiter in einer Sackgasse führen. Die amerikanische Regierung hat jetzt eine klare Linie nochmal vorgegeben, die ich in ihren Einzelheiten nicht kommentieren möchte. Ziel ist es auch, den gemeinsamen Sanktionsdruck hochzuhalten. Sie wissen, dass die Bundesregierung seit Wochen und Monaten gemeinsam mit den europäischen Partnern auf eine Verschärfung des Sanktionsregimes auch aus den USA hinwirkt. Die Forderungen des amerikanischen Präsidenten sind uns bekannt, aber die Äußerungen geben uns Anlass zur Hoffnung, dass wir intensiviert jetzt nochmal über das Thema sprechen können und auch den Druck, wie gesagt, auf Russland entsprechend hochhalten können.
Hat es, kurze Nachfrage, hat es Informationen der US-Regierung an die Bundesregierung hinter den Kulissen gegeben, sodass Sie darauf vorbereitet waren, dass er jetzt einen Schwenk einleitet?
Also es gibt ständig Informationen, es gibt ja auch Vorbereitungstreffen, es gibt Absprachen innerhalb der, in der Arbeitsebene. Insofern sind wir auf die großen, in den Themen der großen Krisengebiete dieser Welt in sehr engem Austausch mit den USA, betrifft auch Nahost, und sind zuversichtlich, dass unsere Position, die sich ja wenig verändert hat in den letzten Wochen und Monaten, am Ende auch Bestand haben wird.
Weitere Fragen zu dem Thema? Herr Fechtner?
Vielen Dank, Fechtner, DTS. Auch eine Frage zur Rede des US-Präsidenten. Herr Cornelius, würden Sie dem US-Präsidenten zustimmen, dass Deutschland unter der neuen Bundesregierung zu fossilen Brennstoffen und Kernenergie zurückgekehrt ist?
Ich habe ja gesagt, dass ich nicht jede Einzelheit der Rede bewerten möchte, und in diesem Fall trifft das zu. Ich glaube, Sie kennen den Sachstand zu fossilen Energien und zur Nutzung der Kernenergie in Deutschland, der gilt.
Nachfrage, aber wie nehmen Sie denn, ich nenne es mal, solches Lob auf? Freut man sich da oder besteht die Befürchtung, dass andere Länder diese Aussagen tatsächlich glauben könnten und man damit in ein falsches Licht gerückt wird?
Aber die Bundesregierung ist so selbstbewusst, dass sie auch ohne das Lob ihrer Partner sehr zielgenau ihren Kurs verfolgt.
Nienaber? Wie steht denn der Bundeskanzler zu der Äußerung des amerikanischen Präsidenten, dass es eine gute Idee wäre, russische Kampfflugzeuge abzuschießen, wenn es nochmal erneut eine Luftraumverletzung geben sollte, wie es zuletzt über Estland zum Beispiel der Fall war? Teilt Friedrich Merz diese Einschätzung, dass dies erfolgen sollte?
Nein, ich glaube, die NATO hat sich ja auch gestern beraten. Die Linie der Bundesregierung ist klar. Ich möchte auch nochmal hervorheben, dass es im Sinne der hier schon sehr oft als sehr wertvoll gepriesenen strategischen Ambiguität wichtig ist, dass sich die Reaktionsmöglichkeiten des Bündnisses auf wirklich die militärische Ebene konzentrieren, dass also die militärische Ebene entscheidet, wann die Provokationen eine Bedrohung darstellen, die eine entsprechende Reaktion erfordern. Und insofern sind das Antworten, die wir nicht auf der offenen Bühne aushandeln.
Eine Verständnisfrage. Also sieht der Bundeskanzler das somit ähnlich wie sein Verteidigungsminister Boris Pistorius, der ja bei einer Pressekonferenz gestern Abend da auch Skepsis hat durchblicken lassen und gesagt hat, es sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um irgendwie Stärke zu symbolisieren oder da etwas vom Himmel zu schießen, war, glaube ich, die Wortwahl des Ministers Pistorius. Also
ich glaube, wir entscheiden über die Art, den Zeitpunkt und auch die Domäne einer militärischen Reaktion nach militärischen Gesichtspunkten. Die Kriterien dafür hat die NATO aufgestellt. Die Reaktion in der Verteidigung des Bündnisgebietes wird von der NATO koordiniert, unterliegt auch klaren Einsatzdoktrinen und an die hält sich die Bundesregierung.
Herr Rinke dazu.
Eine Frage an Herrn Müller genau zu diesem Thema. Können Sie uns ein bisschen aufklären über die Reaktionszeiten, die überhaupt möglich sind? Also es ist jetzt häufiger der Vergleich gemacht worden zur Türkei, die damals ein russisches Kampfflugzeug über Syrien abgeschossen hat, kurz nachdem das Flugzeug dann in türkisch reklamiertes Gebiet geflogen ist. Wie lange würde es denn eigentlich dauern, weil ja bei dem Air Policing, glaube ich, die Maschinen auch erst aufsteigen müssen, dass überhaupt ein russischer Kampfjet ins Visier geraten könnte?
Ich möchte vorab nochmal auf das Statement gestern vom Minister Pistorius zurückkommen, weil es gerade nicht sauber dargestellt wurde. Minister Pistorius hat gesagt, dass sich Besonnenheit und Stärke nicht ausschließen und nicht entgegenstehen. Also er hat ganz klar auch darüber geredet, dass wir durchaus die Stärke haben und die Stärke zeigen können, und aber besonnen reagieren. Das wollte ich nochmal ganz klar sagen. Kann jedem empfehlen, da gestern oder nochmal reinzuhören. Zu den Reaktionszeiten, das kann man nicht pauschal beurteilen. Selbstverständlich wird eine Alarmrotte, die am Boden steht, immer erstmal aufsteigen müssen. Bei besonderen Szenarien haben wir es aber durchaus, dass Luftfahrzeuge in der Luft sind, dass dann sogenannte Caps geflogen werden, also wo die Alarmrotte selber oder die NATO sagt, in diesem Bereich möchte ich genauer reingucken, hier sehe ich vielleicht vorher schon irgendwas auf dem Radarbild, hier habe ich die Luftfahrzeuge vorher in der Luft, deswegen ist das Spekulation. Fakt ist, dass egal was sich der Grenze nähert oder über die Grenze fliegt, das Radar ist immer drauf und die Alarmrotte ist immer dran. Das ist einfach ganz klar. Und das hat die NATO bewiesen an den Vorfällen, die vor 14 Tagen waren. Die NATO hat das bewiesen an den Vorfällen am Wochenende, beziehungsweise am Freitag. Und deswegen kann ich da die Skepsis der NATO-Luftverteidigung überhaupt nicht teilen. Ganz im Gegenteil, die Vorfälle haben gezeigt, dass die NATO-Luftverteidigung immer da ist, wenn man sie braucht. Das haben sie gezeigt.
Dann Herr Steiner.
Ja, dann verlassen wir aber den strengen militärischen Bereich und gehen in den hybriden Bereich.
Dann setze ich Sie nach hinten und dann Herr Warwick.
Ja, letzte Woche, es wurde auch schon angesprochen, sollen laut estnischen Angaben 3 russische Kampfjets in den finnischen Meerbusen oder über den finnischen Meerbusen in den Luftraum von Estland eingedrungen sein. Jetzt sagt ja die russische Seite, aber auch nicht NATO-gebundene Experten, dass mutmaßlich keine Luftraumverletzung vorlag, sondern Estland eine seit vielen Jahren praktizierte und völkerrechtlich auch anerkannte Sonderregelung für den finnischen Meerbusen ignoriert, die darauf beruht, dass die dortige Geografie gar keine 2-Meilen-Regelung für das Hoheitsgebiet zulässt, sondern oft auch nur in 3-Meilen-Zone gilt und danach halt ein internationaler Korridor für Schiff und Flugfahrt. Da die Bewertung dieses Falles, und da wurde ja auch Artikel 4 der NATO-Charta aktiviert, ist es ja schon relevant zu wissen, wie da der Wissensstand der Bundesregierung ist. Gilt für den finnischen Meerbusen völkerrechtlich uneingeschränkt die 12-Zonen-Regelung oder auch, wie die russische Seite teilweise verweist, die 3-Kilometer-Zone? Das wäre wirklich relevant für die Beurteilung.
Also ich weiß nicht, welche Einzelakteure hier welche Meinung haben. Ich habe das nicht zu kommentieren. Wir haben keine Informationen vorliegen, die uns an den estnischen oder an den NATO-Folgerungen zweifeln lassen.
Satz. Ja, die Frage richtet sich auch im Zweifel eher an Herrn Hinterseer. Der Bundesregierung muss ja bekannt sein, ob im finnischen Meerbusen uneingeschränkt die 12-Kilometer-Zone für das Hoheitsgebiet gilt oder teilweise auch die 3-Kilometer-Zone und darauf aufbauend auch der Wissensstand der Bundesregierung, ob sich diese russischen Flugzeuge in der 12-Kilometer- oder 3-Kilometer-Zone befunden haben?
Es ist ja eine nachgelagerte Frage, die Sie da stellen, die sich ableitet aus einer Tatsachenbehauptung, die nicht überprüfbar ist.
Ja, deswegen, doch, die wollte ich ja von Ihnen überprüfen lassen.
Nein, das es geht darum, dass Sie eine Behauptung aufstellen. Wir haben, wie gesagt, keine Zweifel daran an den Darstellungen, die wir durch die Alliierten aus Estland zu diesem Vorfall erhalten haben. Und die völkerrechtliche Frage wäre eine, die man davon dann separat zu betrachten hätte, kann ich Ihnen jetzt aus dem Stand nicht beantworten. Ist aber auch nachgelagert der Frage, ob es denn überhaupt so war. Und das ist ja nun erstmal eine Behauptung.
Herr Jessen?
Daran anknüpfend, aber doch inhaltlich. Verfügt die Bundesregierung über Daten, objektive Belege, wo sich schlicht und einfach diese russischen Luftfahrzeuge aufgehalten haben? Solche Belege, objektive Anwesenheitsbelege über Ort und Zeit, wären ja Voraussetzung dann überhaupt für eine weitergehende Interpretation. Haben Sie diese Belege? Können Sie sagen, wissen Sie, wo die russischen Flugzeuge wann, wo genau waren?
Wie ich gerade dargestellt habe, entsprechende Informationen werden natürlich im Bündnis geteilt. Und die Informationen, die uns vorliegen, lassen keinen Zweifel zu, dass die Darstellung der NATO, und die hat sich gestern in ganz kleiner Pressemitteilung geäußert, und die Darstellung der Bündnispartner im Baltikum, dass wir daran Zweifel haben können.
Vielleicht dann, zur Ergänzung, Herr Jessen, es gibt ja Radarbilder und Radarlagen.
Ja, das ist die Frage. Es hat im Falle des Abschusses von MH17 hat es eine ähnliche Debatte gegeben, wo Russland zunächst bestritten hatte, dass überhaupt es Bug-Raketen gewesen sein können und eigene Bilder produziert hatte, denen zufolge es ukrainische Militärjets gewesen wären, die den zivilen Flieger abgeschossen haben. Das wurde später durch die Veröffentlichung der tatsächlichen Daten korrigiert. Wäre das nicht hier auch eine sinnvolle Sache zu sagen, bitte schön, wir informieren die Öffentlichkeit über die Daten, die wir haben und die das belegen?
Ich glaube nicht, dass es im Moment eine Beweislastumkehr nötig hat. Was die Zonenregelung angeht, verweise ich auch noch mal darauf, dass es ja den Flug- und den Schiffskorridor gibt, über den reden wir und der wurde offenbar verletzt.
Herr Lange?
Ja, eine Frage an Herrn Müller. Herr Müller, der Militärflugplatz Objewa ist vor einigen Jahren entwidmet worden. So heißt das, ja. Entschuldigung. Wird aber seit einigen Wochen wieder angeflogen, offenbar zu Übungszwecken. Können Sie das ein bisschen einordnen? Ist das Teil der neuen, oder ist das Teil dieser Luftverteidigungsstrategie, von der Sie gerade gesprochen haben? Ist das eine konkrete Reaktion auf das, was wir gerade seitens Russlands erleben? Danke.
Ich habe keine Informationen über Einzelplätze vorliegen. Tut mir leid, was wir aktuell sehen und was ich auch bestätigen kann. Natürlich schauen wir uns für den Aufwuchs der Streitkräfte und für die Fähigkeiten, die wir in der Zukunft brauchen und die wir auch ja einführen wollen oder stärken wollen. Natürlich schauen wir uns da ganz genau an, was haben wir an Infrastruktur und was benötigen wir extra oder wie bauen wir vorhandene aus. Dazu gehören auch die Militärflugplätze. Wir haben ja Militärflugplätze zum Beispiel in Deutschland, die nicht mehr aktiv von Geschwadern genutzt werden, aber die wir immer noch vorhalten für Notlandeplätze, sogenannte Alternates, oder auch einfach für den Fall, dass wir mal im Rahmen einer Lageverschärfung Verbände dislozieren müssen, also trennen müssen, teilen müssen, um nicht alle an einem Platz zu haben. Also das haben wir und dieser Prozess der Begutachtung der Liegenschaften, der ist ongoing, also der läuft gerade. Und in diesem Zeitraum werden auch keine Liegenschaften zurückgegeben, abgewickelt, sondern wir werden uns ganz genau anschauen, auch Richtung neuer Wehrdienst, Aufwuchs 460.000, Stärkung der Reserve, was brauchen wir konkret, Und da sind Flugplätze genauso natürlich wie Übungsplätze, Lagerhallen, Unterkünfte, Trainingsplätze eine maßgebliche Infrastruktur, die wir damit betrachten werden. Jetzt habe ich zu jeweils nicht unbedingt einen Kenntnisstand. Da hängt ja dann luftrechtliche Verfahren mit dran und so weiter. Wenn wirklich eine Entwidmung stattgefunden hat, da liegt mir jetzt aktuell nichts vor, dann notfalls nochmal bei der Pressestelle das BAJUD, IUD nochmal nachfragen.
Danke.
Danke.
Letzte Frage zu dem Thema, Herr Warwick.
Herr Hinterseher, ich habe eine ganz normale völkerrechtliche Frage gestellt, die würde ich auch gerne beantwortet bekommen. Ist laut Wissensstand der Bundesregierung gilt im finnischen Meerbusen ausschließlich die 12-Meilen-Regel oder auch die 3-Meilen-Regel? Und dazu würde ich ganz gerne eine Antwort haben, weil ich davon auch ausgehe, dass die Bundesregierung das durchaus weiß, wie da die völkerrechtliche Lage ist.
Ja, und Sie wissen, dass es sich nicht unbedingt anbietet, so völkerrechtlichen Status oder völkerrechtliche Fragen aus der Lameng zu klären. Deswegen hatte ich Ihnen ja vorher schon angedeutet, dass es, falls es eine Nachlieferung dazu sich anbietet, wir die nachliefern würden, wie der völkerrechtliche Status ist.
Okay. Dann warte ich auf die Nachlieferung.
Dann warten wir darauf. Dann neues Thema, Herr Kreuzfeld.
Ja. Nee, noch nicht. Eine Frage zunächst ans Umweltministerium. Morgen endet ja die Frist zum Einreichen der Klimaschutzprogramme für alle Ressorts. Ich würde hören, ob Sie mir ein Update geben können, wie viele Ressorts schon geliefert haben oder von wie vielen angekündigt ist, dass bis morgen geliefert wird.
Ja, danke erstmal für den schon sehr guten Vortext für mich, weil Sie ja selber schon darauf hingewiesen haben, dass die Frist erst morgen ist. Insofern handelt es sich ja um einen immer noch laufenden Prozess. Sie wissen, dass wir uns in solchen Fällen nicht zu Einzelheiten äußern. Was ich allerdings sagen kann, Stand heute, kurz bevor ich aufgebrochen bin zur Regierungspressekonferenz, hat zumindest keines der Ressorts um Fristverlängerung gebeten. Insofern gehen wir davon aus, dass eben alle mit Hochdruck daran arbeiten. Und natürlich ist allen bewusst, dass morgen die Frist ist.
Aber können Sie denn sagen, wie viele sind heute schon bei Ihnen eingegangen? Die Frage können Sie auch trotzdem beantworten, auch wenn das Verfahren noch läuft, oder?
Das ist jetzt, glaube ich, eine Ansichtssache. Ich habe oder wir haben kein Interesse daran, hier ein Bild zu erzeugen oder dazu beizutragen, dass dann vielleicht der Eindruck entstehen könnte, es gibt hier welche, die sind schneller dran, die haben besser gearbeitet, andere sind später dran. Die Frist ist erst morgen und solange die noch nicht erreicht ist, halten wir uns da zurück mit Einzelheiten.
Dann würde ich meine Frage gerne ausweiten an alle anwesenden Ressorts und fragen, wer schon geliefert hat und wer absehen kann, ob es bis morgen gelingt oder wenn nicht, bis wann mit Ihrem Klimaschutzprogramm zu rechnen ist.
Ich bin kein großer Freund von diesen Sammelabfragen, weil das kostet uns wahnsinnig viel Zeit. Vielleicht können
wir. Ja, ich habe es ja auch anders versucht erst.
Ja, ich glaube, wir kommen da an der Stelle nicht weiter. Herr Cornelius, vielleicht könnten wir das irgendwie.
Ich kann dazu keine Aussage machen.
Prozedere finden. Das wird Sie jetzt, fürchte ich, auch nicht glücklich machen, aber heute ist Mittwoch, morgen am Donnerstag ist die Frist und am Freitag bereits haben wir wieder eine Regierungspressekonferenz. Dann können wir uns, denke ich, also es tut mir leid, ne, heute ist einfach die Frist noch nicht. Insofern halten wir uns heute noch bedeckt, aber es dauert nicht mehr lange, bis wir mehr sagen können.
Ich würde die Frage aber an alle Ressorts trotzdem gerne aufrechterhalten. Und ganz schnell einmal, Frau Ungrath, haben Sie schon geliefert?
Wir werden das nach Frist, Ablauf der Frist Ihnen mitteilen. Bis dahin werden wir jetzt keine Fragen machen, die Ressorts auch darauf nicht vorbereitet sind. Sie müssen ein bisschen auch Verständnis haben, dass die Ressorts dann sprechbereit sind, wenn Fristen abgelaufen sind, wenn die Ressorts die Möglichkeit haben, inhaltlich zu arbeiten und nicht präemptiv arbeiten und Zwischenstände wiedergeben.
Ich würde es jetzt auch gerne dabei belassen, ohne dass ich sozusagen die Frage zensieren möchte in irgendeiner Form. Und mir geht es hier um das Prozedere und mir geht es um die Arbeitsweise der Bundespressekonferenz. Und das stiehlt uns einfach wahnsinnig viel Zeit, wenn wir jetzt alle Ministerien abfragen und die Erkenntnis gewinnen.
Vielleicht per Handzeichen, vielleicht ganz
gegen,
schnell.
Vielleicht gegen Null geht.
Handzeichen, wer hat schon geliefert? Das dauert ja nur eine Minute.
Wieso brauchen Sie das jetzt, darf ich gegenfragen? Also wenn die Frist morgen ist, was ist heute der Erkenntnisgewinn? Da brauche ich mal ganz journalistisch.
Okay. Die Überprüfung von vorliegenden Informationen, die ich gerne unter 1 bestätigt hätte.
Völlig legitim. So, dann habe ich...
Wir haben morgen noch Frist, also wir machen es dann Freitag oder morgen nach Ablauf der Frist. Ja.
Dazu, Herr Steiner?
Ja, genau
dann,
dazu.
Dann
und deswegen, bitte. Also unabhängig von der Frage, ob wir jetzt hier uns rechtfertigen müssen für unsere Fragen, was ich etwas schwierig fände, doch die eine Frage, die eine reine Verständnisfrage ist, weil ich das nicht weiß und es gerne wissen möchte, das BMDS ist ja ein neues Ministerium. Ist auch dieses verpflichtet, ein solches Programm selber vorzulegen?
Das, ja, also es ist so, dass für die jeweiligen Sektoren jeweils Ministerien eine also federführende Ministerien sind. Das können Sie auch im Klimaschutzgesetz nachlesen. Und die anderen Ressorts können dazu beitragen.
Dann, Herr Jung, ein neues Thema.
Ja. Frau Ungrath, ich hätte eine Frage zu dem 10-Punkte-Plan der Ministerin von letzter Woche. Die hat ja zusammen mit dem Monitoring-Bericht zur Energiewende diesen 10-Punkte-Plan vorgestellt. Mich würde interessieren, wie sich Ihr Ministerium die inhaltlich sehr, sehr großen Ähnlichkeiten zu einem Papier von RWE und E.ON aus dem Frühjahr, wie Sie sich das erklären. Ist das ein zufälliges Plagiat oder hat man abgeschrieben?
Äußerung weise ich natürlich zurück auf schärfste die 10 Schlüsselmaßnahmen
von. War eine Frage.
Ich will gerade antworten.
Ja.
Die 10 Schlüsselmaßnahmen von Frau Reiche sind ihre zentralen Einschätzungen zur Energiepolitik und bauen auf die Erkenntnisse des Monitoringberichts auf. Die Ministerin steht zu den einzelnen Themen im ständigen Austausch natürlich mit Fachleuten des Hauses. Die Debatte in Deutschland zur Energiepolitik ist ja sehr intensiv. Entsprechend liegen auch viele Stellungnahmen von Stakeholdern vor, die die Ministerin und das BMWE zur Kenntnis nehmen und abwägen. Federführend für die Energiewende im Strombereich ist natürlich das BMWE und das setzen wir natürlich auch um. Aber nochmal, das sind Einschätzungen der Energiepolitik, die auf dem Monitoringbericht aufbauen.
Aber wenn man sich das Forderungspapier von E.ON und RWE anschaut, das ist ja frappierend, wie dass inhaltliche Übereinstimmungen sind. Manchmal wurden Überschriften geändert. Kollege Kreuzfeldt hat das ja gestern auch schon aufgezeigt. Da muss man ja mit gesundem Menschenverstand Zweifel haben, dass das eine eigenständige Erarbeitung war. Insbesondere, weil die Ministerin ja vorher einen Job bei einem dieser Konzerne hatte. Dementsprechend ist ja die Frage legitim, wie kann das passieren?
Ministerin ist die Ministerin des Bundeswirtschafts- und Energieministeriums. Das ist ihr Job. Und in diesem Job als Politikerin, als Ministerin hat sie Einschätzungen der Energiepolitik gegeben, die auf den Monitoringbericht, der ja, wenn Sie den lesen wollen, auch viele, viele Zusammenhänge, sicherlich ähnliche Zusammenhänge hat, aber darauf aufbauend hat sie sich geäußert.
Dann neues Thema, Herr Polanski. Ja.
Dankeschön, neues Thema. Es geht um die Seehäfen. Das geht an das Verkehrsministerium. Das gibt ja einen Brief der Großreedereien Maersk und MSC, in denen einerseits große Investitionen in Aussicht gestellt werden, insbesondere in Bremerhaven, zum anderen aber auch dann Forderungen gestellt werden, einerseits was die Außen- und Weservertiefung angeht, andererseits was die Finanzierung der Ertüchtigung der deutschen Seehäfen angeht. Da wäre jetzt meine Frage, bitte, ich vermute, der Brief ist im Ministerium angekommen, beim parlamentarischen Staatssekretär, können Sie das vielleicht bestätigen? Und dann wäre erstmal die Frage zum Stand der Planung der Außenweservertiefung. Wann ist denn da überhaupt damit zu rechnen, dass das Planfeststellungsverfahren dann tatsächlich mal eingeleitet wird?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte mich letzte Woche auch schon dazu geäußert. Der Brief ist eingegangen, er wird auch beantwortet. Das hatte ich auch letzte Woche schon gesagt. Und da bitte ich auch einfach um Verständnis, dass wir die Beantwortung nicht hier erfolgen lassen werden, sondern das natürlich auf schriftlichem Wege erfolgt, genauso wie uns auch der Brief erreicht hat. Aber ich kann Ihnen gerne einen Zwischenstand geben, was die Planungsverfahren für den Ausbau der Außenweser angeht. Da ist es so, dass im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung bereits 2021 über die Ziele, die Mittel und die Auswirkungen erstmals informiert wurde. 2022 erfolgte dann oder wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung eingeleitet. Die umfasst eine ganze Reihe von Maßnahmen, Biotopkartierungen, Schutzwellenmessungen, Phasemodulationen, hydrodynamische Einflussmessungen. Und es ist geplant, dass das Planfeststellungsverfahren dann Ende 2025, 2026 beantragt wird. Das heißt, zur Finanzierung hatte ich mich letzte Woche auch schon bereits geäußert. Hier würde ich gerne noch hinzufügen, weil ja auch anklingt, dass eben der Bund sich stärker beteiligen soll an der Hafenfinanzierung selbst. Da würde ich einmal gerne verweisen auf das Sondervermögen. Auch das war ja Bestandteil des Briefes. Sie wissen, dass hier 100 Milliarden Euro direkt an die Bundesländer, die eben auch die Zuständigkeit für die deutschen Seehäfen haben. Und wir auch ganz klar die Erwartung formuliert haben, dass hier auch Gelder eben dafür genutzt werden, die Seehäfen zu modernisieren.
Sie sprechen jetzt vom neuen Sondervermögen, also dem Infrastruktur- und Klimaneutralität. Genau. Mhm. Das heißt, es ist nicht zu erwarten, das wäre die Folgefrage, dass der Bund auch von seinem Anteil des Sondervermögens, also diese 300 Milliarden Euro, dann auch einen Teil nimmt, um die Seehäfen mit zu finanzieren, beziehungsweise da die Sanierung, die da notwendig sind, mit zu finanzieren.
Da können Sie gerne nochmal beim BMF nachfragen, aber nach meiner Kenntnis sind wir ja da im Aufstellungsverfahren und mir wäre nicht bekannt, dass dem so ist.
Bitte?
Mir wäre nicht bekannt, dass dem so ist.
Sie mir sind solche Pläne auch nicht bekannt.
Okay. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Herr Jung, neues Thema?
Zum Thema Gaza-Flotilla, Herr Hinterseher. Mich würde interessieren, wie das Auswärtige Amt die ganze Angelegenheit mit vielen Menschen im Mittelmeer bewertet, insbesondere weil Israel über ihre offiziellen Kanäle diese Hilfsflotilla als sogenannte Hamas-Flotilla bezeichnet und scheinbar Angriffe vorbereitet, beziehungsweise jetzt schon mit Drohangriffen aus verschiedenen Ecken ist da zu hören, dass die Menschen sich dort bedroht fühlen, dass die italienische Marine zu Hilfe kommt, wird gerade berichtet, wie verfolgen Sie diese Sache und wirken Sie eigentlich auf Israel ein, weil da ja auch deutsche Staatsbürger drauf sind, nicht anzugreifen?
Ja, das gibt mir nochmal die Gelegenheit, das vielleicht einzuordnen. Natürlich ist Israel bei seinem Vorgehen immer an Völkerrecht gebunden und darauf weisen wir auch in allen Gesprächen hin. Was im Einzelfall die Flottille angeht, Sie wissen, diese Intention, die dort verfolgt wird, Hilfslieferungen nach Gaza zu bringen. Wir haben mit den Vereinten Nationen sowie internationalen Hilfsorganisationen, der Rot-Halbmond-Gesellschaft, Rot-Kreuz-Gesellschaften, sehr erfahrene Akteure in der Region präsent, die verfügen sowohl über die Erfahrung als auch die Ressourcen, um die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens für mehrere Monate mit Hilfsmitteln zu versorgen. Das ist nicht der Flaschenhals. Der Flaschenhals ist tatsächlich derjenige, dass Israel dafür sorgen muss, den dringend notwendigen Zugang diesen Akteuren, professionellen Akteuren, zu gewährleisten, damit die Hilfe die Menschen vor Ort auch erreicht. Und darauf wirken wir im Umgang, das haben wir ja hier schon mehrfach deutlich gemacht, mit Israel auch hin. Und das hat im Übrigen auch der Internationale Gerichtshof so angeordnet. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann, zu den Einzelfällen, auf die Sie jetzt Bezug nehmen. Ich habe dazu gerade bei der Herfahrt noch einen Ticker gesehen. Fehlen mir leider die Erkenntnisse oder das Detailwissen.
Aber teilen Sie denn die Angst von internationalen Beobachtern, dass Israel dort tatsächlich angreifen könnte, insbesondere weil der Tom Barrack, das ist Trumps Envoy für Nahost, gestern eingeräumt hat, dass Israel schon in Tunesien in diesem Monat mehrere Flotillaschiffe angegriffen hat. Dementsprechend gibt es da jetzt ja ein Vorspiel.
Ja, und ich hatte dazu gerade ausgeführt, nämlich dass Israel in seinem Vorgehen ans humanitäre Völkerrecht gebunden ist.
Weitere Fragen dazu? Dann neues Thema. Herr Rinke dazu? Nee. Dann nehme ich Sie auf die Liste. Dann Herr Menn.
Ja, ich habe eine Frage an Herrn Müller. Und zwar habe ich mich gefragt, ob Sie bestätigen können, dass das Verteidigungsministerium den Vertrag über die F-126-Fregatten gekündigt hat oder planen Sie so etwas und folgen damit dem Beschaffungsamt der Bundeswehr?
Ich habe Ähnliches gelesen. Ich kann nicht bestätigen, dass es ein Ende dieses Programms oder des Rüstungsprojekts geben soll. Ein Vertragsausstieg oder Ähnliches nicht geplant. Und es gibt auch keine Entscheidung über Ersatzsysteme, wie ebenfalls irgendwie zu lesen war.
Das heißt, Sie dementieren entsprechende Medienberichte?
Korrekt.
Dann nächste Frage, neues Thema, Herr Lange.
Ja, ich hätte noch mal eine allgemeine Frage zum Ukraine-Krieg und zu den Luftraumverletzungen an Herrn Cornelius. Es gibt Umfragen, wonach in Deutschland die Angst vor Krieg steigt. Man kann ja auch Sorge vor Krieg sagen. Als Chef des Bundespresseamtes, haben Sie da entsprechende eigene Erkenntnisse? Wie nehmen Sie die Lage im Land gerade wahr, was das Thema angeht?
Das Bundespresseamt, die Bundesregierung verfolgt natürlich die öffentliche Stimmung sehr genau. Wir haben sowohl Zugang natürlich zu den allgemeinen Umfrageergebnissen wie auch auf eigene Erhebungen, die wir allerdings auch alle veröffentlichen, wie Sie wissen. Insofern ist uns diese Stimmung bekannt. Ich kann versichern, dass natürlich die Bundesregierung diese Stimmung ernst nimmt. Allerdings würde ich auch davor warnen, eine Kriegsangst künstlich zu befördern. Dieses Land ist sicher, das Bündnisgebiet ist sicher, die NATO ist ein starkes und verteidigungsbereites Bündnis. Das Ziel der deutschen Politik und der Bündnispolitik besteht darin, eine Kriegsdrohung abzuwehren, das heißt eine Kriegsdrohung abzuschrecken, indem man durch Einsatzbereitschaft und stärkere Demonstration auch die Aussichtslosigkeit einer militärischen Auseinandersetzung klar macht. Das ist Abschreckung pur. Und dieser Abschreckungsgedanke ist wiedergekehrt in unserer Zeit, in unser Leben. Die Bundesregierung trägt dem Rechnung und wird dadurch auch Eskalationen hoffentlich verhindern können.
Zusatz. Es gab vor der heutigen Generaldebatte in der Unionsfraktion mindestens die Erwartung, dass sich der Kanzler zu diesem Thema auch noch mal äußern werde, also Luftraumverletzungen, aber auch überhaupt die Sorgen der Bevölkerung aufnimmt. Das ist heute in der Generaldebatte so direkt nicht passiert. Gibt es da Pläne, zum Beispiel hinsichtlich einer Fernsehansprache oder Ähnlichem?
Ich glaube nicht, dass die Situation jetzt eine solche Dramatisierung erzwingt. Die Luftraumverletzungen werden von der NATO genau beobachtet. Das Bündnis hat im Rahmen seiner Konsultationsmechanismen eine Sprache und eine Antwort darauf gefunden. Der amerikanische Präsident hat sich deutlich geäußert. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung für die Öffentlichkeit. Die Bundesregierung ist sich der Provokation, will ich das nennen, bewusst. Aber Provokationen entfalten erst dann ihre Wirkung, wenn man sich provozieren lässt.
Herr Wild und dann Herr Jung.
Vielen Dank. Herr Cornelius, der Bundeskanzler ist ja heute auch damit konfrontiert worden, dass er eben bewusst nicht in New York ist, nicht an der Generalversammlung teilnimmt, stattdessen hier in Berlin weilt während der Haushaltswoche. Erste Frage, bedauert er im Nachgang seine Entscheidung angesichts der internationalen Lage und der Rede von Donald Trump gestern? Und das Zweite, ist es Ihrer Ansicht nach glücklich, eine Sitzungswoche abzuhalten, in der Woche, in der gleichzeitig in New York die Generalversammlung der Vereinten Nationen stattfindet?
Das ist glücklich. Also der Bundeskanzler hat und wir hier an dieser Stelle haben wirklich seit Wochen und Monaten darauf hingewiesen, dass der Bundeskanzler nicht an das UN-Board teilnehmen kann, weil es eben an diesem Vormittag zu einer Kollision der Redenauftritte gekommen wäre. Wie Sie ja gesehen haben, war der Dienstag den Staatspräsidenten vorbehalten. Der Bundeskanzler kommt dann protokollarisch direkt danach. Der Redeslot in New York wäre also relativ zeitgleich, ja, vielleicht halt um zeitversetzt durch die Zeitverschiebung, in New York am selben Moment stattgefunden. Die Haushaltswoche ist wichtig. Sie wissen, dass der Bundeshaushalt 25 erst vergangene Woche verabschiedet wurde, dass der 26er Haushalt hochdringlich nun zur Einbringung und zur Verabschiedung ansteht. Es ist das Hochamt des Parlamentarismus, wie es so schön heißt, nicht ganz zu Unrecht. Ich glaube, es steht dem Bundeskanzler sehr gut an, dass er zu dieser parlamentarischen Verpflichtung auch im Land ist und hier seine Rede hält, seinen Haushalt einbringt, den Haushalt der Bundesregierung einbringt und für Verständnis für das wird, was die Bundesregierung an Politik macht.
Die Politik in New York wird durch zwei Minister vertreten, durch die Entwicklungshilfeministerin und durch den Außenminister. Die Bundesregierung ist außerdem in engstem Austausch auch mit der amerikanischen Regierung, gerade zu Fragen von Nahost, wo wir in dieser Woche weitere Dynamik erwarten und auch vorbereitet sind, darauf zu reagieren. Und insofern glaube ich, war es jetzt nicht nötig, persönlich vor Ort zu sein, wenn es auch natürlich in einer idealen Welt schöner gewesen wäre, beide Termine wahrnehmen zu können.
Der zweite Teil der Frage war, ob Sie die Terminierung glücklich finden. Hier Sitzungswoche, ausgerechnet Haushaltswoche, gleichzeitig Generalversammlung in New York, die ist ja jetzt auch nicht erst vor 14 Tagen geplant worden.
Ich glaube, solche Terminierungen sind manchmal unausweichlich und deswegen möchte ich die jetzt gar nicht bewerten als glücklich oder unglücklich, sondern sie sind halt unausweichlich und das Parlament hat auch ein Recht, seiner Terminsetzung festzulegen. Nebenbei, wenn Sie auch zum Jahresende schauen, dann im Prinzip den Prozess, den der Haushalt durchlaufen muss mit den unterschiedlichen Lesungen, mit der Bereinigungssitzung, mit der Bundesratsbefassung, kommen wir an die Grenze, den 26er Haushalt noch zeitgerecht verabschieden zu können im ganzen gesamten Verfahren. Und deswegen war die Festlegung auf diese Woche unausweichlich.
Herr Jung.
Ich bin gerade noch hellhörig geworden auf die erste Antwort auf den Kollegen Lange, weil Sie meinten, die Umfragen des BPA werden auch veröffentlicht. Ich bin schon ein bisschen länger jetzt hier. Herr Seibert, Ihr Vorvorgänger, hat immer uns gesagt, das dauert 6 Monate, bis die Umfragen, die das BPA in Auftrag gibt, dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. Sie meint gerade, die werden veröffentlicht. Wo werden die veröffentlicht und nach welcher Zeit? Und sind alle Umfragen, die Sie in Auftrag geben, werden die veröffentlicht?
Ich glaube, wenn Sie es so genau wissen wollen, ich lasse Ihnen das gerne nachkommen.
Danke.
Steiner, neues Thema.
Ja, aber nicht ganz, ganz weit weg davon. Ich würde gerne noch mal fragen nach dem Luftsicherheitsgesetz, also der Berechtigung auch für die Abschreckung zum Abschuss möglicherweise von Drohnen etc. im deutschen Luftraum und den Zuständigkeitsregelungen dafür. Herr Harmsen, was können Sie uns denn dazu sagen? Wie weit sind denn da die Beratungen durch das BMI momentan?
Also ich würde angesichts der Zeit darauf verzichten, das nochmal nachzuzeichnen, worum es da geht. Ich kann Ihnen noch keinen Zeitplan oder aktuellen Sachstand mitteilen, aber die Abstimmungen laufen auf Hochtouren und ich gehe davon aus, dass wir da in Bälde auch einen Vorschlag vorlegen haben werden.
Dann eine Nachfrage zur Einordnung an Herrn Cornelius. Wenn man denn so entschlossen sein möchte, dieser Vorschlag existiert ja nun wirklich schon ein paar Tage länger. So kompliziert scheint die Sachlage dann doch zu sein, dass man noch Möglichkeiten hat, sich über deutsche Zuständigkeitsfragen länger auszutauschen, statt ein Gesetz auf den Weg zu bringen, um die Kompetenzen klar zu regeln. Glauben Sie, dass man Sie in Moskau damit ernst nimmt?
Ich glaube, Moskau hat allen Grund, uns sehr ernst zu nehmen.
Neues Thema. Herr Menn?
Ja, eine Frage ans BMI. Es gab jetzt in den vergangenen Tagen mehrfach Berichte über Anschläge auf Transformatoren, Stellwerke, Bahnlinien etc. Gibt es da Erkenntnisse Ihres Hauses darüber, wer die Urheber sind? Gibt es da vielleicht ein strukturelles Bild, dass das möglicherweise die gleichen Urheber sind? Welche Rolle spielen möglicherweise Low-Level-Agenten? Oder ist das eher so eine Frage, die in Richtung Linksextremismus geht? Können Sie uns dazu was sagen?
Zu den konkreten Vorfällen der jüngsten Vergangenheit kann ich Ihnen wegen der laufenden Ermittlungen noch nichts mitteilen. Uns ist aber natürlich klar, das finden Sie auch im aktuellen Verfassungsschutzbericht, dass Angriffe auf derartige Infrastruktur durchaus im Zielspektrum stehen, sowohl was den Extremismusbereich angeht, vor allen Dingen beim Linksextremismus, aber auch im Bereich der Sabotage und Spionage durch ausländische Mächte. Deswegen nehmen wir das natürlich sehr ernst. Deswegen laufen diese Ermittlungen nicht nur mit Hochdruck, sondern auch in aller Regel bei den Staatsschutzdienststellen der Länder, um eben genau dem nachzugehen. Aber aktuelle Erkenntnisse kann ich Ihnen nicht mitteilen. Sie können sich aber sicher sein, dass wir auch zu dieser Frage, gibt es da strukturelle Hintergründe, gibt es da eventuell neue Muster, auf die wir mit den Sicherheitsbehörden reagieren müssen, dass wir die uns sehr genau anschauen.
Neues Thema, Herr Fechtner.
Vielen Dank. Die Frage richtet sich an das BMG. Und zwar zum Thema Paracetamol, denn in den USA ist eine Debatte um das Schmerzmittel entbrannt. Befürchten Sie, dass diese auch nach Deutschland überschwappen könnte?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also vielleicht ganz grundsätzlich, Arzneimittel, die werden in Deutschland ganz systematisch überwacht. Dafür haben wir das BfArM und das BfArM macht das eben gemeinsam auch mit anderen europäischen Arzneimittelbehörden, die auf der Ebene der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur, da gemeinsam Risiken bewerten und auch die Daten austauschen. Also da sind wir, beziehungsweise das BfArM, in ständigem Austausch. Ja, ganz grundsätzlich, die Diskussion in den USA, da geht es ja um die Einnahme von Paracetamol in der Schwangerschaft. Dazu vielleicht einmal, es ist grundsätzlich so, Arzneimittel sollten in der Schwangerschaft nur dann genommen werden, wenn es medizinisch notwendig ist und dann auch in möglichst niedriger Dosis und möglichst kurzzeitig. Zu Paracetamol an sich ist es seit Jahren ein zugelassenes Arzneimittel, auch in der Schwangerschaft. Und die Anwendungsgebiete sind leichte bis mäßige starke Schmerzen, zum Beispiel Kopfschmerzen, Regelschmerzen etc. Und ein plausibler Schädigungsmechanismus vom Paracetamol hinsichtlich von Entwicklungsauffälligkeiten wie ADHS oder Autismus-Spektrumstörungen ist uns nicht bekannt.
Vielen Dank.
Dankeschön. Dann hat Herr Giese noch eine Nachlieferung.
Herr Hinterseher.
Ich habe eine Nachlieferung zur Frage der Abgeschobenen nach Afghanistan. Seit dem 13. August 2025 wurden ungefähr 250 Personen abgeschoben. Und ansonsten gilt das, was ich vorher gesagt habe, eine Wiedereinreise konnte bisher in keinem Fall stattfinden.
Dankeschön dafür. Dann habe ich noch auf meiner Liste Herrn Kreuzfeld.
Genau, ich habe noch eine Frage ans Verkehrsministerium, geht noch mal um letzte Woche, aber ich habe da eine Sache immer noch nicht verstanden, vielleicht verstehe ich das jetzt mal. Und zwar gab es ja auf Ihrer sogenannten Streichliste, die letzte Woche für so viel Aufregung gesorgt hat in den Medien, diese 74 Autobahnprojekte, für die die Finanzierung derzeit nicht zugesagt werden könne wegen fehlender Mittel. Und wenn man aber sich den Finanzierungsplan der Autobahn GmbH anschaut, dann stehen da exakt die gleichen 34 Autobahnprojekte drauf. Das sind sämtliche, die sozusagen noch nicht im Bau sind, aber wo bis 2029 Baureife erwartet wird. Und die Autobahn GmbH schreibt in ihrem Bericht, dass insgesamt 20% der Gelder für den Neubau fehlen im Vergleich zum Bedarf. Ich verstehe nicht, warum bei Ihnen 100% der Autobahnen als Finanzierung derzeit nicht gesichert draufstehen, wenn doch das im Prinzip alle sind und das Geld für 80% zu lang scheint oder so. Können Sie mir das nochmal erklären?
Ad hoc nicht. Da würde ich Sie bitten, die Frage nochmal zu stellen, sodass ich die auch mit den Fachkollegen einmal rückkoppeln kann. Das ist mir in der Tat jetzt zu viel Zahlen, um es hier aus dem Hut zu beantworten. Aber wenn Sie mir die Gelegenheit gestatten, dann würde ich schon noch mal darauf hinweisen, dass auf das, was sowohl der Minister in seiner Haushaltsrede noch mal sagte, dass eben wir sehr, sehr viel Geld haben im Sondervermögen, dieses Geld auch gerne nutzen werden, dafür zu benutzen, wofür es im Sondervermögen auch dezidiert ausgeschrieben ist, nämlich für die Sanierung, den Erhalt und die Modernisierung der Brücken, dass wir darüber hinaus aber eben Gelder brauchen, wenn wir unsere Infrastruktur an die Mobilitätsbedürfnisse unserer Bevölkerung auch in Zukunft anpassen wollen. Gerne da auch nochmal der Hinweis, ich glaube, Herr Merz hat sich heute in seiner Rede auch dazu geäußert, dass wir da Lösungen finden werden. Ähnlich hat sich auch der Minister geäußert, deswegen vertrauen wir mal auf diese Lösung. Und wie gesagt, zu den Zahlendetails würde ich Sie bitten, das sonst nach bilateral nochmal
miteinander. Ja, gerne. Nur zur Erläuterung natürlich, ich habe das natürlich gefragt und damals hieß es, über dieses Vier-Satz-Statement hinaus gäbe es keine Informationen zu diesem Papier, deswegen habe ich sie nochmal versucht. Aber wenn es jetzt doch was gibt, freue ich mich natürlich.
Das werden wir dann sehen.
Herr Rinke, aber trotzdem noch dazu. Ja,
genau dazu. Herr Cornelius, nachdem sich eben, wurde ja schon auf den Kanzler hingewiesen, der Kanzler und auch verschiedene andere in der Fraktion und heute geäußert haben, ich hätte ganz gerne gewusst, ob es das Ziel der Bundesregierung ist, dass wirklich jedes baureife Projekt bei Schiene und Straße jetzt finanziert wird.
Der Bundeskanzler hat das so ausgedrückt, dass die baureifen Projekte, und da müssen wir wirklich genau darüber sprechen, wo sich der Punkt beginnt, auch finanziert werden sollen und können. Dazu gibt es verschiedene Vorschläge, die jetzt umgesetzt werden. Wir wollen eine möglichst hohe Flexibilität im Sondervermögen erzielen. Da ist vor allem das Zauberwort von der Deckungsfähigkeit wichtig, denn so lässt sich auch sicherstellen, dass Ausgabereste der Investitionstitel für zusätzliche Straßenprojekte verwendet werden können. Wir sprechen von Umschichtungen, wir sprechen von mehr Effizienz und Einsparpotenzial durch Beschleunigung, Planungs- und Genehmigungsverfahren und wir sprechen von der Mobilisierung von zusätzlichem Kapital durch verstärkte Nutzung auch privaten Kapitals. Und das sind vier Faktoren, die helfen werden, dieses Ziel zu erfüllen.
Kurze Nachfrage geht sowohl ans Finanzministerium als auch ans Verkehrsministerium. Was würde denn die Realisierung aller baureifen Projekte im Verkehrsbereich kosten? Gibt es da eine Berechnung?
Das müsste das Verkehrsministerium beantworten.
Also nicht nur Autobahnbau, sondern alle baureifen Verkehrsprojekte.
Das sind die Zahlen, die seit Tagen und Wochen kursieren und die wir im Übrigen auch in den Haushaltsverhandlungen eingebracht haben. Das sind eben die besagten 15 Milliarden für die Bundesstraßen und Bundesautobahnen und dann jeweils rund zweieinhalb Milliarden für Wasserstraße und Schiene. Das habe ich leider nicht verstanden.
Ich dachte, die 15 sind nicht die Kosten, sondern das, was fehlt.
Das, was fehlt, ja. Achso, Entschuldigung, da habe ich die Frage von Herrn Rinke falsch verstanden, genau. Das sind die Mittel, die fehlen. Die Gesamtkosten muss ich nachreichen.
Dann Herr Steiner war noch
dazu. Die Gesamtkosten muss ich nachreichen, das sind die Mittel, die fehlen.
Herr Steiner noch dazu?
Ja, dazu. Nur bevor Herr Cornelius sich in anderen Themen schon wieder widmet. Ich wollte gerne nachfragen, die Baureife-Definition. Sie haben gerade eben gesagt, dass man über die Definition von Baureife noch mal sprechen müsse. Ich war mir eigentlich recht sicher, dass es dafür eine sehr konkrete Definition gibt, nämlich dann, wenn alle rechtlichen und sonstigen Voraussetzungen geschaffen sind, dass tatsächlich losgebaut werden kann. Wollte ich gerne noch mal nachfragen, also wie ist das jetzt gemeint? Haben Sie eine alternative Definition in der Bundesregierung oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also Sie haben es eben sehr genau konkretisiert.
Ich habe es gerade akustisch nicht
verstanden. Sie haben es ja gerade sehr genau konkretisiert. Die baurechtlichen Voraussetzungen, Planfeststellungen und so weiter. Aber ich werde jetzt nicht ins Baurecht eingreifen. Es gibt viele Bauvorhaben und es gibt auch Bauvorhaben, die sind baureif. Und dafür gibt es exakte juristische Definitionen und das überlasse ich gerne dem Baurecht.
Nur kurz als Nachfrage dann dazu. Wenn alle baureifen Projekte gleichzeitig beauftragt würden, steht ja mit hoher Wahrscheinlichkeit im Raum, dass vor allem die Kosten explodieren, weil schlicht und einfach die Bauleistungserbringer das gar nicht könnten an der Stelle. Wie wollen Sie diesem Problem denn Herr werden?
Das ist jetzt tatsächlich ein volkswirtschaftliches Problem. Also ich glaube, das ist ein normaler Marktmechanismus, der dann einsetzt. Und deswegen habe ich hohes Vertrauen in den öffentlichen Auftraggeber, dass er die Steuerung so klug vornimmt, dass da auch ein im Kostenrahmen gebaut werden kann.
Aber vielleicht, wenn ich da an der Stelle ergänzen darf, das ist ja einer der Punkte, über die wir jetzt seit geraumer Zeit reden, dass wir eben diese langfristige Sicherheit brauchen, damit die Bauindustrie ihre Kapazitäten hochfahren kann, um den erforderlichen Bedarf, den wir eben in Zukunft haben, auch tatsächlich abbilden zu können.
Ich habe jetzt noch Herrn Warwick und Herrn Jung mit neuen Fragen, aber wir sind jetzt über einer Stunde. Herr Jessen, das stimmt. Sind das alles Fragen, die heute unmittelbar beantwortet werden müssen? Ansonsten nehme ich sie nicht an. Herr Warwick?
Ja. Geht unter Umständen ans Bundesbildungsministerium.
Wo haben wir das Bildungsministerium?
Unter anderem, ich kann ja schon mal anfangen. Bundesbildungsministerin Karin Prien hat am 21. September auf ihrem offiziellen X-Account die Anerkennung von Palästina durch zahlreiche Staaten bei der UN-Vollversammlung als große Palästina-Show bezeichnet. Noch sonst äußert sie sich auf ihrem offiziellen X-Account sehr einseitig zum Thema Israel-Palästina, was auch regelmäßig zu Protesten durch unter anderem den palästinensischen Botschafter in Deutschland führt. Da würde mich zunächst interessieren, sind denn diese einseitigen Äußerungen zum Thema Israel-Palästina von Frau Prien mit dem Auswärtigen Amt und auch mit dem Bundeskanzler abgesprochen?
Wollen Sie?
Ja, aber die Frage ging ja erstmal ans Auswärtige Amt und an den Regierungssprecher, ob diese regelmäßigen Aussagen zu Israel-Palästina in sehr einseitiger Form auf dem offiziellen Account der Bildungsministerin mit dem jeweils federführenden Ministerium und dem Kanzler abgesprochen sind.
Ich muss gestehen, dass ich das offizielle Account der Bildungsministerin nicht akribisch verfolge, so wie Sie. Und insofern haben Sie einen Informationsvorsprung. Insofern kann ich mit der Beurteilung nicht Schritt halten.
Hinterher wird ja zumindest die Proteste des palästinensischen Botschafters wahrgenommen haben.
Wie gesagt, ich habe der Einschätzung nichts hinzuzufügen. Unsere Positionen legen wir ja klar dar, die Regierungspositionen sind, die Sie auch kennen.
Dann noch eine Nachfrage direkt ans Bildungsministerium. Frau Brien hat einerseits einen explizit für Sie verifizierten staatlichen Account mit diesem grauen Häkchen. Gleichzeitig nennt sie diesen Account aber Brien privat. Können Sie uns das bitte auflösen? Wieso bezeichnet sie den extra von ihr staatlich als staatlichen Account, zertifizierten Account als privat? Wie ist da der Umgang im Ministerium damit?
Genau, die Ministerin hat ihren Account als privat gekennzeichnet und deswegen kann ich von dieser Stelle auch die X-Äußerung nicht kommentieren und ehrlicherweise weiß ich gerade nicht, ob es da auch dieses Häkchen gibt.
Das Häkchen
gibt es und das ist eins, das man nur bekommt, wenn man als staatlicher Akteur sich extra hat zertifizieren lassen.
Nächste Frage, Herr Jessen noch, heute unbedingt zu beantworten.
Hat Zeit bis Freitag.
Dankeschön, Herr Jessen.
Sehr gerne.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Jung, könnten Sie sich dem Kollegen anschließen?
Ich verzichte, wenn der Cornelius am Freitag da ist. Dann
das bin ich leider nicht.
Das ist er nicht.
Aber ich kann Ihnen jetzt noch Ihre vorherige Frage beantworten.
Das wollte noch nachgeliefert werden, ja.
Dann also würde ich aber tatsächlich Herrn Cornelius eine Frage stellen.
Dann liefern Sie doch erstmal nochmal nach. Ja. Und dann
also das Bundespresseamt veröffentlicht die Ergebnisse jeweils einige Monate nach Prüfung und Aufbereitung der Datensätze, Tabellen und Berichte über GESIS. Das ist eine Forschungsinfrastruktureinrichtung, die über langjährige Erfahrung verfügt in der Archivierung und Veröffentlichung von Daten. Den Link zu GESIS finden Sie auf der Homepage des Bundespresseamtes. Wir freuen uns über sehr viel Traffic. Und genau, insofern, das ist die Antwort.
Und jetzt noch Ihre Frage, Herr Jung.
Es gibt jetzt viel Aufregung im öffentlichen Raum, Herr Cornelius, weil aus Ihrem BPA-Haushalt eine Förderung an die sogenannte Denkfabrik Republik 21 öffentlich wurde, dass sie noch in diesem Jahr mit 250.000 Euro fördern. Das ist ein Verein, der von Menschen geführt wird, die für das Niederreißen der Brandmauer zur AfD stehen und die CDU dazu auffordert. Können Sie das der Öffentlichkeit mal erklären, wie Herr Merz als Gegner der AfD diesen Verein jetzt fördern lässt, der für Zusammenarbeit mit der AfD steht?
Sie wissen, dass die Entscheidung über die sogenannten Zuwendungsempfänger, die wahrscheinlich in jedem Haus zu finden sind, ausschließlich beim Haushaltsgesetzgeber liegt, das heißt beim Bundestag. Der Bundestag entscheidet im parlamentarischen Verfahren über die Höhe der Fördermittel und weist dann die entsprechenden Mittel im Haushalt aus. Das Bundespresseamt hat diese R21-Institution als institutionelle Förderung insofern aufgenommen und setzt den Auftrag des Haushaltsgesetzgebers
um. Aber die Frage war, warum nehmen Sie so eine Denkfabrik auf, wenn Herr Merz und auch die Bundesregierung gegen die AfD Politik macht, die AfD klein machen will?
Der Haushaltsgesetzgeber ist der Souverän in dieser Entscheidung.
Aber Sie haben es angemeldet.
Ja, der Bundesregierung kann sich dagegen nicht stellen. Die Bundesregierung ist neutral in dieser Entscheidung. Sie müssten diese Frage dem Haushaltsgesetzgeber stellen.
Dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und Ihnen, Herr Harmsen, herzlichen Dank und alles Gute auf Ihrem weiteren Berufsweg.
Dankeschön.